Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Im Schneechaos festgesteckt und 5:12 und bin jetzt richtig hibbelig. Also es ist eigentlich der beste Auftakt, um hier meine erste Vorlesung zu machen. Ich habe noch nicht mal meinen Namen vorgestellt. Mein Name ist Matt Shepard, ich bin aus Berlin. Ich bin 32 Jahre alt, bin frischer Nachwuchsautor und wie ich schon gesagt habe, das hier ist alles das erste Mal. Wenn es also mit der Stimme ein bisschen zittert, sehen Sie es mir bitte nach. Das ist die Aufregung, aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir das hier hinbekommen. Ja, warum sind Sie eigentlich hier? Der Buchtitel verrät es schon. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Verzweiflung einen Wert hat. Falls Sie das Programm studiert haben, da steht, glaube ich, sowas drin wie ein Mobbingopfer berichtet aus seinem Leben. Das fand ich ganz witzig. Ich habe zwei gute Nachrichten für Sie. Erstens, ich bin kein Mobbingopfer. Ich war es mal, aber das ist schon lange her und ich habe das gut überwunden und mich da auch gut von erholt. Und zweite Sache ist, Sie brauchen keine Angst haben, dass ich Ihnen 30 Minuten ein Jammerbuch vorlese. Es ist kein Jammerbuch, es ist ein Buch der Ermutigung und Sie brauchen also keine Angst haben. Und Mobbing ist auch nicht das Hauptthema. Es ist allerdings ein großer Teil von mir, den ich aus meinem Leben nicht einfach so wegkosmetisieren kann. Und ja, wie müssen Sie sich das vorstellen? Stellen Sie sich vor, 16,5 Jahre lang ununterbrochen Verunglimpfung, soziale Isolation, Ablehnung, Ängste, Depression, Selbstmordgedanken, also das volle Programm. Stellen Sie sich das vor und jetzt stellen Sie sich auch vor, dann kommt plötzlich ein Tag, der alles ändert. Und genau das ist mir passiert und davon würde ich Ihnen gerne berichten. Ja, wie gesagt, ich habe das Mobbing überwunden, habe mich da erholt und war dann 29 Jahre alt und habe vorher schon immer so hobbymäßig geschrieben. Und dann hatte ich irgendwann mal die Idee, willst du das Ganze nicht mal aufschreiben? Das gefiel mir auch, aber dann kamen auch gleich die Zweifel, weil es ist ja ein düsteres Thema, wer liest darüber schon gerne und habe mich dann nicht so getraut. Aber nach einer Weile hatte ich meine Furcht überwunden und hatte dann nicht Lust, ein Sachbuch zu schreiben, weil von denen gibt es schon zu viele. Einen Roman wollte ich auch nicht schreiben, gibt es auch schon zu viele. Ich wollte mich mal was ganz Neues trauen. Ich wollte mal meine eigene Geschichte ungefiltert aufschreiben. Alles das, was passiert ist, um mal Leuten ein bisschen Mut zu machen, weil Mobbing ist immer noch ein ganz großes Thema. Das wird auch immer noch unterschätzt. Und dieses Buch ist geschrieben worden, nicht im Sinne der Anklage, zeigt also nicht mit dem Finger auf böse Menschen, sondern es geht um Ermutigung. Ich möchte Ihnen zeigen, dass man Schwierigkeiten auch in der größten Verzweiflung und Ausweglosigkeit überwinden kann. Denn nicht das Leid ist bedeutsam, sondern das Leid hinter sich zu lassen. Ja, so ist mein Buch also entstanden. Ich habe Ihnen heute ein paar verschiedene Auszüge aus meinem Leben ausgesucht, die so ein bisschen diesen Werdegang, diese Entwicklung zeigen. Und ich habe ein bisschen Schnappatmung, würde Horst Schlemmer sagen. Und ich zitter auch ganz schön, aber ich freue mich auf Ihre Neugier. Und dann lassen Sie uns starten. Also, es hilft alles nichts, wir müssen mit was Düsterem anfangen. Wir befinden uns im Jahr 2001, ich bin damals 15 Jahre alt, gehe aufs Gymnasium und meine Schulnoten waren eher, unterirdisch, euphemistisch ausgedrückt. Und auch das Sozialleben war nicht viel besser als das einer Kellerfliege. Das Verhältnis zu meinen Eltern, war nicht so toll. Dass ich gemobbt wurde, wissen Sie schon. Und wie jedes klassische Mobbingopfer habe ich geschwiegen. Also ich habe alles in mich reingefressen, habe mich nicht getraut, darüber zu reden. Und das fand dann also alles im Verborgenen statt. Und ich habe Ihnen das folgende Kapitel ausgewählt, weil sich das 100.000-fach jeden Tag an deutschen Schulen wiederholt. Und das hier ist mein Engagement dagegen. Und nun möchte ich gerne starten. Das Leben eines Hässlings. 15 Jahre die Pubertät. Der Schulhof in diesem Alter ist wie eine Mischung nackter Wilder. Da tobt die Invasion von eigenartigen Kreaturen. Jeder war in diesem Alter mit der Suche nach Identität und eigener Stärke beschäftigt. Bei den meisten meiner Mitschülern ging das auf friedlichem Wege. Aber es reichten wenige Ausnahmen, bei denen das anders war. Und daraus entstanden sehr viele unschöne Erlebnisse. Jedenfalls hieß es von anderen nur typisch: Du Opfer! Findet sich erst einmal jemand, der sich nicht wehren kann? Der Opfergrund kann banal sein. Brille und coole Klamotten, ärmlich, dick, rote Haare, Zahnspange, Neurodermitis, eine andere Nation oder einfach still, kurz gesagt anders. Du bist gezeichnet für die gesamte Schulzeit. Nicht die Norm zu sein, mehr erfordert es in unserer Gesellschaft nicht, um Außenseiter zu werden. Bei mir reichten meine roten Haare, meine Akne, die nicht selten mit dem Rat "Kuff dir mal Klerasil, Alter" kommentiert wurde, und ein recht großes, dunkles Muttermal direkt am Hals. Im Sportunterricht hieß es: Scheißfleck, Kackfleck, Fleckenzwergalarm. Du bist so hässlich, Mann, was hast du bloß für eine Mutter? Jedes Mal in der Umkleidekabine schämte ich mich. Immer mehr Leute aus den Parallelklassen erfuhren von meinem Muttermal und die Sprüche hörten nicht mehr auf. 4 Jahre ging das so. Mein Aussehen erweiterte den Maßstab des Ekels. Ich war ein Unterhaltungszirkus für 12 Personen, die Verkörperung des Gegenteils von Schönheitsideal. Mein Spitzname war Hässling. Bis zur 10. Klasse entstanden weitere Komplimente wie Quasimodo, Opferkind, behindertes Kind, bedepperte Fotze, rote Kackfresse und vieles mehr. Darunter aber auch vielerlei Unkreatives wie Hurensohn, Schwachkopffreak und so weiter. So lief das auf einem Gymnasium. Und Sie sehen, der Begriff Intelligenz ist eben äußerst relativ und ich war immer heilfroh, jeden Schultag überstanden zu haben. Nachmittage verbrachte ich in meinem Zimmer und hatte permanent schlechte Laune. Ich vernachlässigte Hausaufgaben, vergrübelte Tage um Tage und Nächte um Nächte oder hing halb bewusstlos an meiner PlayStation herum. Ich tat nichts, als mich pausenlos mit mir selbst zu beschäftigen, um meine Rolle in der Welt zu verstehen, aber ich verstand gar nichts. Somit war zumindest mir nie klar, ob ich verkehrt bin oder meine Klassenkameraden und ob meine nicht gelungene Integration ihrer Niedertracht anzulassen war oder meiner Blödheit. Eine solche Lebenskonstellation bietet alles Potenzial für ein Desaster. Im elterlichen Haushalt lautet die Regel: Wer kostenlos und gut lebt, muss halt auch mal mit anpacken. Beim Wettbewerb zum faulsten Nachwuchs der Welt hätte ich über Jahre den 1. Platz belegt. Ich umging den Geschirrspüler und den vollen Mülleimer mit gewissenhafter Präzision und Mama entdeckte die Schandtat und sprach ungefiltert die nicht widerlegbare Wahrheit aus. Keiner sei so arbeitsscheu und verzogen wie ich. Wenigstens in diesem Punkt hatte sie recht. Und Mama war für mich eine Tyrannin, die mich mit unmännerhaften Arbeiten wie Geschirrspülen und Blätterhaken im Winter belästigte. Und vor lauter Unmut über mein Leben übte ich bei letzterem so viel Druck auf die unschuldige Hake aus, dass sie oft zerbrach. Und Mama sah mein finsteres Gesicht vom Küchenfenster aus und schüttelte ungläubig darüber, was aus mir geworden war, ihren Kopf. Ich hasste mein Leben und ich hasste meine Pflichten. Und Blätterhaken im Winter gehörte die Spitzenposition auf dieser Hassliste. So, das als kleiner Einstieg. Wir steigern das Drama. Matt Shepard ist verliebt. Es ist 1 Jahr später und der Schwarm heißt Nina. Nina war 3 Jahre jünger, allerdings nur physisch. Durch meine Entwicklungsverzögerung sah das eher andersrum aus. Also ich war quasi 3 Jahre jünger als sie. Und genauso habe ich mich dann auch benommen. Und es wird sie dann nicht überraschen, dass Nina mich, die wollte mich nicht. Ja? Ich wollte aber sie, denn sie war für mich das Licht am Ende des Tunnels. Und es ging dann richtig ins Drama. Und für Mama blieb ich die größte Mimose auf Gottes weiter Flur. Und wir hatten dann nach wie vor unsere Konflikte. Und das folgende Kapitel habe ich Ihnen nicht ausgewählt, um meine Eltern hier literarisch auszupeitschen. Ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, wozu Misskommunikation führen kann und warum der Mensch, jeder Mensch, auch ich, Meister darin ist, für Missverständnisse zu sorgen. Wir Menschen sind schon irgendwie eigenartige Wesen. Wir forschen, wir entwickeln. Wir treiben Jahr für Jahr den technischen Fortschritt voran, mit dem jede neue Generation groß wird. Wenn es aber um die elementarsten Dinge, wie zum Beispiel Konfliktmanagement geht, fängt jedes Baby von null an und ist abhängig von dem, was wir ihm beibringen und vorleben, ungeachtet jedes technischen Fortschritts. Wir Menschen sagen ungerne, wie wir den anderen empfinden. Wir sagen lieber, wie er ist. Wir sagen auch ungerne, wie wir uns fühlen und sagen lieber, was der andere mit uns anstellt. Wir reden lieber über statt miteinander. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Meinung und einer Tatsachenbehauptung. Es gibt ihn beim Sprechen und beim Hören. Doch davon verstehen wir Menschen meist nicht viel. Bei jedem Mittagessen wurde der Tag auf die Probe gestellt. Wie immer provozierte ich Mama durch Gesprächslosigkeit und grenzenlose Apathie. Den Anblick, wie einer immer wieder in typisch düsterer Stimmung halb geduckt und mit leerem Blick über den Mittagstisch hing, konnte sie nicht ertragen. Es machte sie traurig. Mama ist ein Mensch, der sich Mühe gab. Sie hatte immer liebevoll für meine Schwester und mich gekocht. Oft gab es auch unser Lieblingsessen, das ich aber nicht so recht genießen konnte und nur relativ undankbar an mich hineinschlank. Ferner war Mama keineswegs unterbewandert und konnte den Grund für meine erbärmliche Laune bald schon immer erahnen. Die Atmosphäre war geladen. Ein Nina-Funke genügte und der Blitz schlug ein. Nur wenn Mama zuvor von ihrem Oolong-Tee getrunken hatte, der auf sie nachweislich eine beruhigende Wirkung hatte, war es nicht ganz so schlimm und sie versuchte es mit Zurechtweisungen statt Beschimpfungen. Konzentrier dich auf die Schule. Vergiss deine Nina, die ist bestimmt nicht verliebt in dich. Such dir endlich Freunde. Ignorier die Idioten und wehr dich. Wie? Das wusste Mama leider auch nicht. Wenn der Oolong-Tee allerdings ausgegangen, das Mobbing zu intensiv und der Nina-Liebeskummer zu groß war, waren die Gespräche nicht mehr so friedlich. Deutliche Warnhinweise bezüglich Mamas Gemütszustand lieferte damals immer die sogenannte Geschirrakustik, wo es ordentlich schepperte, wenn Mama das Geschirr aus dem Spüler flink und energisch halb in die Schränke warf, statt es zu stellen. Dann war Vorsicht geboten und ich ließ mich lieber nicht blicken. Nach der dritten Leichenbittermine in derselben Woche wusste Mama keinen Rat mehr. Es sind einfach Idioten, sagte ich. Du kannst dir das eh nicht vorstellen. Oft gab es Streit, wenn man sich zu erklären versuchte, was nicht zu erklären war. Wer schafft es denn schon, ausflippenden Elternteilen zu erklären, wieso es eben nicht so leicht ist, Mobber einfach zu ignorieren? Oder zu sagen, oh, ja, heute war ein relativ guter Tag. Heute haben sie mir nur feuchtes Klopapier in die Sporttasche gestopft. Mein Schweigen ließ Mama unmittelbar ihre Beherrschung verlieren, da einzig und allein die Vorstellung in Frage kam, alles liege an mir. Und dann fielen unter anderem vernichtende Sätze wie, du bist ja selbst schuld, dass keiner was mit dir zu tun haben will. Du bist ja auch ein Langweiler. Und wenn es ganz hart auf hart kam und sie mit allerhand Sprüchen aus meiner pubertär frechen Klappe bombardiert hatte, du bist ja auch bekloppt. Das alles sagte Mama ihrem Kind, das sie eigentlich über alles liebte, weil sie nicht verstand, was da so furchtbar schief lief. Und genau so spielt sich Mobbing im Verborgenen ab. Es ist eine Abwärtsspirale, die sich immer weiter dreht, solange man schweigt und alles in sich hineinfrisst. Hier zeigt sich nun auch, dass all die Reiß-dich-mal-Zusammensprüche, die man im Leben von Leuten hört, nur das Gegenteil bewirken, was sie bewirken sollen. Auch wenn wir bald zum Mars fliegen, wir Menschen sind und bleiben Meister in Sachen verfehlte Kommunikation. Ich würde sagen, das kennen Sie jetzt in irgendeiner Weise aus Ihrer eigenen Partnerschaft. Bevor Sie aber, mir aber Hochmut nachsagen oder mir nachher auflauern, Mobbingopfer gewesen zu sein, heißt nicht, dass ich in Sachen Kommunikation mehr drauf hatte als meine Eltern. Es war ganz und gar nicht so und die Konflikte kamen ja nicht von irgendwoher. Und das Traurige war, dass wir 16 Jahre lang in einem Haus wohnten und nichts voneinander wussten. So, das ging Monate so weiter. Ich habe es dann irgendwie geschafft, mich mit der Nina doch noch zu treffen. Fragen Sie mich nicht, wie. Es hat geklappt und um es kurz zu machen, ich habe dieses Treffen so richtig vergeigt. Nach allen Regeln der Kunst. Und die wollte mich dann überhaupt gar nicht mehr. Und das Problem war dann, dass Mobbing, Ausweglosigkeit und Liebeskummer zusammen in einen Topf geworfen. Also das wurde eine große Sache. Das wuchs zusammen zu einem großen Schmerz. Und die Folge war Kollaps. richtiger Kollaps, mentaler Zusammenbruch, Selbstmordgedanken. Und ich kam dann an so einen Punkt im Leben, wo ich weder konnte noch wollte. Also ich hatte keine Aussicht mehr, keine Hoffnung mehr. Es war einfach alles tot in mir. Und dann passierte was ganz Komisches. Das war eigentlich Zufall, aber an einem dieser Schultage kam meine Lehrerin ins Klassenzimmer und es gab einen Schüleraustausch nach Finnland. Von dem hatte ich gar nichts gehört, aber weil noch Plätze frei waren, wurde uns angeboten, wer mit will, kann sich gerne melden. Und ich weiß nicht, was mich in diesen 3 Sekunden da geritten hat. Ich habe einfach meine Hand gehoben, ohne das zu verstehen, und habe gesagt, du machst das. Ich hatte tierische Angst davor, vor Menschen, vor fremden Ländern, vor Schüleraustauschen. Damals hatte ich noch Haare und das ließ mir die letzten Haare ausfallen. Aber ich habe einfach gespürt, das brauchst du, und das habe ich dann gemacht. Und das war ganz lustig. Mein Host war eine junge Frau namens Elisa. Elisa war ein ganz normales 16-jähriges Mädchen. Die stand mitten im Leben, wollte was erleben und hatte dann so einen wie mich, also so einen Nichtskönner, so einen ganz stillen mit fahler Haut, der nicht pieps und nicht Anton sagen konnte und der immer nur schweigsam war. Und das war wirklich sehr wichtig, weil ihre Kumpels, die waren alle älter, 17, 18, hatten Führerschein, trugen Lederjacken, Sonnenbrille, waren cool, hatten getunte Autos mit, keine Ahnung, Super Stereo, Dolby Surround Anlage im Auto. Und ja, ich war mehr oder weniger die unbeholfene Witzfigur. Und Elisa und ich, wir konnten nicht miteinander. Also wir sind nicht miteinander warm geworden. Und nach 2 Tagen hatte ich in Finnland eigentlich mehr oder weniger die Nase voll. Und wusste nicht, was ich machen sollte. Und nun möchte ich Ihnen aber erzählen, wie ich dem Mobbing entkommen bin. Es hatte nämlich einen ganz lustigen Zufall. Und kommen wir zum nächsten Punkt. 2 Individualisten. Am Samstag stand ein gemeinsamer Ausflug nach Turku an. Mir war unwohl zumute, weil einzig allein Elisa als Ausflugspartnerin für mich in Frage kam, die natürlich ihre eigene Clique hatte. Im Bus schnappte ich mir einen freien Zweier und winkte ihr. Magst du neben mir sitzen? Ich würde gern bei meinen Freunden sitzen, sagte sie kurz und knapp. Ihre Betonung machte es deutlich. Sorry, Kleiner. Mir kippte die Kinnlade runter. Ich war gekränkt und saß als einzige Person in diesem Bus allein. Meine Stimmung war düster, ich hatte keine Lust mehr auf diesen Ausflug bzw. auf Finnland. Als ich gedankenverloren am Rande einiger unserer Leute durch das sonnige Turku lief, sprach mich einer dieser Leute an. Darf ich deine Kamera mal sehen? Fragte er. Du machst ja viele Fotos. Mir wurde befremdlich zumute. Ich mochte es nicht, angesprochen zu werden. Es machte mich sofort unsicher. Klar, sagte ich. Digitalkameras waren zu dieser Zeit gerade erst im Kommen und kosteten noch ein halbes Vermögen, sodass natürlich nicht jeder so ein Schmuckstück bei sich trug. Er tat es auch. Ich muss meinen Eltern für ihr Weihnachtsgeschenk auf ewig danken. Bestimmt wäre ich ohne Kamera nicht angesprochen worden. Denn diese Ereignisverkettung, dieses zufällige Zusammentreffen mit Sebastian, war jener Moment, der mein Leben in eine völlig neue Richtung lenkte. Sebastian. Mein Reisetagebuch bezeugt, dass ich seinen Namen erst Tage später explizit erwähnte. Als wir uns begegneten, war er zunächst noch ein Niemand. Zuerst traute ich diesem Sebastian nicht. Ich hielt ihn für einen Spinner, für ein falsches Arschgesicht, als er einige meiner Fotos lobte, also für einen, der nur freundlich tut und nachher doch nur wieder hinter meinem Rücken Mist über mich erzählt. Und wenn er wirklich so freundlich war, dann war es bestimmt nur ein einmaliges Gespräch, denn er hat ja seine eigenen Leute aus dem 11. Jahrgang. Seltsamerweise aber bekundete Sebastian ein ernsthaftes Interesse an den Sachen, von denen ich so erzählte. Fotografie, wo ich denn wohne, wer mein Host ist und so weiter und wer eigentlich ich bin. In unseren ausgedehnten Smalltalk-Gesprächen merkte ich bald, dass er kein Schwätzer ist. Mit seinem Auftreten und seiner gescheiten Ausdrucksweise, wenn er Dinge sagte, schien er um Jahre älter und reifer als meine Klassenkameraden. Ich merkte aber auch schnell, dass er einen an der Waffel hatte und nicht ganz normal war. Ein Individualist irgendwie. Kein Außenseiter, aber ein Einzelgänger auf seine Art. Einer, der wie ich noch nie mit dem Strom schwamm und dies auch niemals tun wird bis ans Ende seiner Tage. Er schien nicht viele Freunde zu haben, dafür Freunde, die es wert sind, so genannt zu werden. Er liebte Sarkasmus und Leute auf den Arm zu nehmen, aber er überschritt niemals Grenzen dabei. Er sah auch nicht gerade normal aus, ein wenig bärtig, aber irgendwie seltsam. Und hinten an seinen dunklen und etwas fettigen Haaren trug er einen langen Pferdeschwanz, der nicht nur aus der Mode gekommen war, sondern noch nicht mal wie ein Pferdeschwanz aussah, also glatt und gestriegelt, sondern geradezu strubbelig und irgendwie unregelmäßig, wie eine Zauselmähne. Sorry, Basti. Zum Glück schnitt er sich das Ding ein paar Jahre später ab und sah darum nicht länger aus wie eine Vogelscheuche. Dazu trug er oft einen blauen verwaschenen Pullover mit heller verwaschener Jeans. Ich muss das so sagen. Ein Schönling war er damals nicht gerade, aber da passten wir gut zusammen. An diesem Tag wurden wir beste Freunde. Mir gefielen die finnischen Mädchen und ich gestand Sebastian, dass ich auch Elisas Schwester ganz niedlich fand. Wir überfielen finnische Fastfood-Restaurants und machten uns über die Burger her. Mit Sebastian an meiner Seite war ich geradezu selbstsicher. Eine hübsche Finnin aus unserer Gruppe schaffte ihren Burger nicht und sofort war auch mein wackeliges Englisch kein Problem mehr, als ich danach fragte. Wir hatten jede Menge Spaß. Mit dabei waren auch ein paar Leute aus Bastis Jahrgang, junge Kerle, aber reif, so dass Unterhaltung kein Problem waren. Ich kam zurecht mit ihnen, komischerweise. Meinerseits nun kein Grund mehr zu Minderwertigkeitskomplexen. Wir ärgerten die finnischen Mädchen, indem wir ihnen deutsche Wörter wie Fernsehprogramm, Zeitschriftenausträger beibrachten, alles bei Kaffee in der gemütlichen Loungebar eines Kinos, bis sie uns mit finnischen Wörtern jenseits eines Wörterbuchs zurückärgerten. Nach dem Kino folgten weitere lustige Erlebnisse beim Einkaufen, als Sebastian und ich sogar vor der Ladenpolizei fliehen mussten, weil zwei aus unserer Gruppe Dekorationsluftballons geklaut hatten. Den ganzen Nachmittag verbrachte ich dann bei Sebastians Gastfamilie. Da war es egal, dass Elisa und ich nie warm miteinander wohnen. Ja, das war also meine Zeit in Finnland und es war ein Schüleraustausch von 6 Tagen länger und in diesen 6 Tagen war ich dann quasi eigentlich nur noch mit Sebastian und seinen Leuten unterwegs. Und bei meiner Gastfamilie habe ich dann ironischerweise, ich war da eigentlich nur noch zum Schlafen. Es war recht witzig, aber irgendwie mochten die mich trotzdem. Bis auf meine Gastschwester, aber egal. Ja, Elisa wollte dann auch nicht wirklich nach Deutschland zu mir kommen. Die hat sich dann jemand anderes ausgesucht. Aber na gut, das hat mich dann auch nicht weiter interessiert. Ja, es ging dann zurück nach Deutschland und ich hatte natürlich eine Heidenangst, dass erstmal alles so weitergeht, wie es vorher war. Nun gab es ja Sebastian, dem ich mit skeptisch anklingender Stimme, ich habe meiner Mutter also von neben Sebastian erzählt und die meinte so, ja, den würde ich mal besuchen. Da ich gerade, ich habe ein bisschen Angst, ich glaube nicht, dass, was will einer wie er mit einem wie mir, habe ich gesagt und musste dann wieder meine Angst überwinden und bin hingefahren, um das Schicksal mal auf die Probe zu stellen und erfahren Sie selbst, was passiert ist. Vergebung. Kurz nach der Ankunft in Deutschland machte ich mich auf den Weg zu Sebastian. Schon unser erstes Treffen war genauso genial wie unsere ganze gemeinsame Zeit in Finnland. Auch seine Mama war ein herzenslieber Mensch und versorgte mich sofort mit allen möglichen Köstlichkeiten. Unter anderem wurde ich schnell abhängig von Nusskuchen. Ich war nur einmal bei ihnen und gehörte sofort zur Familie. Plötzlich war alles anders. In der Schule hatte ich in den großen Hofpausen nun einen Ort, an den ich gehen konnte. Vom ersten Tag an nach Finnland hing ich nur noch mit Basti und seinen Leuten rum. Meine lieben Klassenkameraden bemerkten das bald, indem ich plötzlich fehlte. Sie lästerten natürlich weiter, aber ich grinste nur. Jetzt war ich weg, einfach verschwunden. Ich brauchte sie nicht mehr, nur um mich nicht ganz allein zu fühlen. Sie mussten anerkennen, dass ein höherer Jahrgang plötzlich mit einem wie mir herumstand. Allein das Wissen über ihre Verdutztheit machte mich so unglaublich zufrieden, dass ich ihnen nicht mehr böse war. Die Schadenfreude, dass sie mich von heute auf morgen nicht mehr als ihr Opfer hatten, war so gigantisch, dass es für mich Rache genug war. Seit jenem Tag interessierte mich nichts mehr von all dem, was sie über mich schwatzten. Alles ging mir mit einer außerordentlichen Leichtigkeit am allerwertesten vorbei. Jetzt war ich geborgen, das Horrorstillleben war vorbei, Zeit für neue Erfahrungen. Sebastian zeigte sich mir sofort als ein enorm tiefgründiger Mensch, der von anderen entweder belächelt oder in höchsten Tönen geschätzt wurde. Er meinte es mit jedem Menschen gut, selbst mit denen, die ihn als den Individualisten, der er war, ablehnten. Er hatte nichts übrig für Böswilligkeit oder Rache oder Vorverurteilung. Basti wusste Leute auf seine ganz eigene Weise auf Fehler oder kleine Macken hinzuweisen und sich gleichermaßen vor ihren Macken zu schützen. Er war kein Schwarz-Weiß-Denker. In jedem Menschen fand er etwas Gutes, auch dann, wenn das Schlechte überwog. Leute wie ihn nennt man einen richtig herzensguten Kerl. Und ich bin froh, dass er mein Freund ist. Er war es, der als erster Mensch in meinem Leben zuhörte, ohne sofort mit einer Meinung, wie etwas zu sein habe, zuzuschlagen. Bei ihm durfte ich so sein, wie ich war, mit allen Fragen, mit allen Irrungen, mit allen Durchgeknallheiten und mit allen Emotionen. Nach 16 langen Jahren lernte ich, was Freundschaft ist, was Vertrauen ist, was Selbstwertgefühl ist. Und das war gewiss spät, aber ich sage immer, besser spät als nie. Und das war natürlich eine enorm wichtige Erfahrung für mich. Denn kaum ein Mensch vermag sich vorzustellen, was ein solcher Befreiungsschlag für die eigene Seele und die eigene Persönlichkeit bedeutet. Ich weiß es jetzt schon, Verzweiflung hatte einen Wert. Sie führte mich nach Finnland und es war alles nicht so aussichtslos, wie ich das immer empfunden hatte. Und ich wünsche mir, dass andere Mobbingopfer eine solche Erfahrung auch machen können. Wie sieht's denn zeitlich aus? Alles klar. Gut, es tut mir sehr leid. Ich hätte Ihnen jetzt so gerne, ja, war dieser verdammte Schnee, ich hätte Ihnen jetzt so gerne meinen letzten Abschnitt vorgelesen. Ich verrate Ihnen nur die Überschrift, um Sie ein bisschen neugierig zu machen. Ich gebe mir jetzt noch 2 Minuten. Die Überschrift heißt Sex Fail, warum man die bzw. den Richtigen braucht. Das alles hatte die Absicht, Sie etwas zu amüsieren und Ihnen auch zu zeigen, dass es in meinem Buch keine Tabuthemen gibt. Die Gesellschaft macht sich da immer so ein bisschen schweigsam und hat da so Probleme mit gewissen Themen. Ich rede offen über alles. Bei mir gibt es keine Tabuthemen, denn ich habe mir noch nie was aus dem Allermenschlichsten gemacht. Und schade, ich würde Ihnen das so gerne vorlesen, denn es ist richtig amüsant. Jetzt muss ich Ihnen sagen, wenn Sie es erfahren wollen, kaufen Sie bitte mein Buch. Und das alles hat nur den Hintergrund, also ganz kurz zum Abschluss, ich habe das Mobbing ja dann überwunden und danach war natürlich nicht alles super, das geht nicht. Ich musste mich dann meinen ganzen Ängsten stellen, die sich angesammelt haben. Es gab dann Familienkonflikte, ich hatte Angst vor Menschen, ich hatte Angst mit Vertrauen, Partnerschaftsfragen und Sex-Fail, ja, ich hatte Versagensängste und ich bin jemand, der das offen zugibt. Ich musste 4 Freundinnen nervlich verschleißen, bis es bei der 5. dann endlich mal geklappt hat. Und ich erzähle Ihnen das auf sehr unterhaltsame und selbstironische Art und Weise und würde mich sehr freuen, wenn Sie das vielleicht irgendwann lesen. Und ja, ich bedanke mich sehr, dass Sie mir zugehört haben. Ich hoffe, das hat mit der Stimme geklappt. War alles das erste Mal. Man bedankt sich immer, auch aus formalen Gründen. Aber glauben Sie mir, ich bin als Neuling unter den Autoren umso dankbarer. Und gerade auch wegen dem Schnee, dass Sie es bis hierhin geschafft haben. Freue mich und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen auf der Buchmesse und verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.